Herzlich willkommen zum Podcast für den Aufsichtsrat. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Directors Academy, dem einzigen digitalen Portal für die Aus- und Fortbildung von Aufsichtsratsmitgliedern. Sie sind Aufsichtsrat, Verwaltungsrat oder Beirat und suchen nach einer effizienten Möglichkeit zur Weiterbildung? Dann probieren Sie Directors Academy doch einfach mal aus. Weitere Informationen finden Sie unter directorsacademy.de/demo. Den Link und weitere Informationen finden Sie auch in den Shownotes.
Uhr, liebe Videostreamer und Streamerinnen, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zur 59. Folge des Podcasts für den Aufsichtsrat. Dieser Podcast wird von Directors Academy veranstaltet. Directors Academy ist das einzige digitale und multimediale Portal zur Aus- und Fortbildung von Aufsichtsratsmitgliedern. Weitere Informationen und die Möglichkeit, einen kostenlosen Test aller Produkte zu machen, finden Sie auf der Homepage von directorsacademy.de. Alle bisherigen Folgen können Sie jederzeit auf den üblichen Podcast-Plattformen anhören oder auf dem YouTube-Kanal von Directors Academy auch nachträglich ansehen. Mein Name ist Rudolf Ruther und ich begrüße Sie als Gastgeber und Moderator dieser Video-Livestream-Podcast-Reihe, die monatlich live bei LinkedIn ausgestrahlt wird. Es wird also aufgezeichnet, auch Ihre Kommentare und Fragen werden aufgezeichnet. Heute lautet unser Thema: Gestern Banker, heute Beirat im Familienunternehmen, neue Rolle, neuer Blick, Perspektivenwechsel mit Wirkung. Heute mit meinem Gast, Herrn Ludwig Zitzmann. Herzlich willkommen, Herr Zitzmann. Wie geht es Ihnen? Wo sind Sie?
Grüß Gott in die Runde. Herzlichen Dank mal, Herr Ruther, für die Einladung und mir geht es sehr gut. Und ich bin dabei, privates Reisen, Ausgleich, Familie mit Ressourcen für weitere berufliche oder weitere Aktivitäten ausbalanciert zu schaffen. Und im Moment finden Sie mich in Katar.
Na, das ist doch schön. Also dann viele Grüße an Katar. Wir hatten schon viele Gäste aus unterschiedlichsten Orten, aber aus Katar noch nicht. Das ist also heute ein Novum. Wer ist Ludwig Zitzmann? Ludwig Zitzmann ist Aufsichtsratsmitglied und Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss der Merkur Privatbank KGaA, eine der größten inhabergeführten und börsennotierten Privatbanken Deutschlands. Ludwig Zitzmann ist erfahrener Geschäftsführer und Transformationsmanager. Mit einem Schwerpunkt auf Beratung, Coaching und Ressourcenoptimierung begleitet er Unternehmen durch Veränderungsprozesse und unterstützt Startups sowie KI-Projekte in Zusammenarbeit mit der TU München. Herr Zitzmann war viele Jahre in Führungspositionen im Sparkassenwesen aktiv, zuletzt als Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Oberpfalz-Nord. Dort verantwortete er strategisch und operative Bereiche wie Controlling, Sanierung, Personalmanagement sowie IT und Compliance. Neben seiner beruflichen Laufbahn engagiert er sich seit vielen Jahren ehrenamtlich, unter anderem als Vorsitzender der Maria-Seltmann-Stiftung und in verschiedenen Funktionen bei Rotary International. Seine Qualifikationen umfassen unter anderem ein Verbandsprüferexamen, die Ausbildung zum Sparkassenbetriebswirt sowie eine Zertifizierung für Aufsichtsräte. Bevor wir zum Thema kommen, lieber Herr Zitzmann, einen Blick auf Ihr Ehrenamt. Was macht die Maria-Seltmann-Stiftung?
Also zunächst einmal herzlichen Dank für diese umfassende Vorstellung, für alles, was Sie da jetzt gerade über mich berichtet haben. Maria-Seltmann-Stiftung. Die Seltmann-Stiftung stammt aus der Porzellandynastie Seltmann. Seltmann Porzellanweiden ist im edlen, gehobenen Segment ein Begriff. Und Sie werden von Weidern erleben, dass sie die Teller regelmäßig umdrehen, weil wir einfach wissen wollen, woher das Porzellan kommt, das gerade vor uns auf dem Tisch ist. Das ist unser Markenzeichen. Die Maria-Seltmann-Stiftung kümmert sich um insbesondere Seniorenarbeit in der Stadt Weiden, kümmert sich um Kultur, Kunst und hat aber einen absoluten Schwerpunkt auch auf Bildung und wissenschaftlicher Bildung, insbesondere mit unserer Hochschule.
Na dann, das
ist seit 2014 Vorstandsvorsitzender.
Das ist sehr ehrenwert. Sie engagieren sich ehrenamtlich auch noch in der Rotary-Organisation. Wie wichtig ist Networking für eine Führungskraft?
Aus meiner Sicht unabdingbar. Unabdingbare Notwendigkeit, sowohl intern im eigenen Unternehmen, da am besten noch über die eigene Führungsspanne hinaus in die nächste oder übernächste Ebene, um zu wissen, was wirklich läuft. Und andererseits aber gerade als Verantwortlicher für ein regionales Institut, aber sicher auch für alle anderen Unternehmen, Organisationen, sich im Umfeld zu bewegen, in den Verbänden, in den Vereinen, in der Umgebung, um zu wissen, was, wo und wie. Das ist für mich absolut notwendig und war ein Teil meiner Arbeit und ist auch ein Teil meiner Genetik.
Ja, und auf der anderen Seite gibt es immer wieder Untersuchungen, wo man herausliest angeblich, dass doch zahlreiche Manager das doch auch sträflich vernachlässigen und maximal networken in ihrem engeren Kreis, in ihren operativen Verantwortlichkeiten, aber darüber hinaus doch sehr oft das Networking vernachlässigen. Kommen wir mal in die Richtung unseres Themas. Familienunternehmen, die sind ja nun unglücklicherweise statistisch nicht so richtig erfasst. Jeder definiert es auch anders und demzufolge, lieber Herr Zitzmann, meine Frage an Sie, wie definieren Sie denn persönlich Familienunternehmen? Und was ist der Unterschied zu kapitalmarktorientierten Unternehmen?
Familienunternehmen sind für mich Inhaber geführt, Geschäftsführer, Gesellschafter stammen leicht aus der originären Familie oder in der zweiten Generation. Größenordnungen, glaube ich, kann man gar nicht nennen. Größenordnungen, es gibt ja auch börsennotierte Gesellschaften, die mit mehr als 25% im Familienanteil und im Familienbesitz sind. Auch hier haben wir Familienunternehmen, ob groß, ob klein, mit Herzblut geführt und nahezu jeder Größenordnung bis hinauf zu börsennotierten.
Ich glaube, das ist auch das wichtigste Kriterium, Eigentümer geführt oder Familien geführt. Und da ist es egal, wie groß, welche Rechtsform und in welchem Business man tätig ist. Da sind wir dann direkt auch schon bei meiner Interaktion mit unseren lieben Zuschauern und Zuhörern. Sie wissen immer, am Anfang stelle ich Ihnen eine Frage, die Sie möglichst schnell beantworten. Diesmal kann man die Frage mit einer Zahl beantworten. Die Frage lautet nämlich ganz einfach, wie viel Millionen klein- und mittlere Unternehmen, liebevoll KMU genannt, gibt es in Deutschland? Wie viel Millionen kleine und mittlere Unternehmen gibt es in Deutschland? Bitte antworten Sie kurz, nur mit einer Zahl, 3, 2, 1, drücken Sie auf den Send-Knopf in den Kommentarspalten und dann können wir mit dem linken Auge sehen, wie viel Sie dort reinschreiben. Nachher erwähne ich vielleicht nochmal die Zahl, die ich als offizielle Statistik irgendwo gefunden habe. Aber nun zum Thema: gestern Banker, heute Beirat im Familienunternehmen, neue Rolle, neuer Blick, Perspektivenwechsel mit Wirkung. Lieber Herr Zitzmann, fangen wir mit dem Perspektivenwechsel an. Wie hat sich Ihr Blick auf wirtschaftliche Entscheidungen verändert, seit Sie vom Banker zum Beirat im Familienunternehmer gewechselt sind?
Hat sich eindeutig verändert. Ich bin Banker gewesen, ich habe gerne begleitet, ich habe gerne den Dialog gesucht zu dem Unternehmen. Ich habe mich gerne mit diesen Dingen, die finanziert wurden oder den Vorhaben auseinandergesetzt. Aber Ultima Ratio, kommt immer ein Satz von Maggie Thatcher: I want my money back. Das ist der Kern gewesen. Und sich dann im Detail mit den Zusammenhängen, mit den Strukturen auseinanderzusetzen, die Denkstrukturen, die Zusammenhänge innerhalb von Familien oder die Vorbehalte, Dinge, die man als Banker so nicht sieht. Das ist jetzt neu, da muss man sich ranarbeiten. Und das war für mich aber auch eine grundlegende Frage: Traue ich mir das zu? Gehe ich an diese Dinge ran? Oder bin ich so in der Charakteristik, dass das gar nicht für mich geht?
Ja. Ich habe jetzt gerade noch mal geguckt. In Deutschland gibt es circa 3,4 Millionen kleine und mittlere Unternehmen, die über 99% aller Unternehmen ausmachen. Diese 3,4 Millionen KMUs erwirtschaften rund 27% des gesamten Umsatzes. Zudem sind 55% der Beschäftigten in Deutschland in diesen KMU tätig. Und der sogenannte Mittelstand, das ist jetzt, was jetzt immer gerade jetzt auch noch Mittelstand ist, der diese KMUs enthält, erwirtschaftet ungefähr die Hälfte der Nettowertschöpfung in unserem Land. Also es lohnt sich schon, sich um dieses Thema zu kümmern. Und demzufolge ist es schön, dass auch solche qualifizierten Leute wie Sie, Herr Zitzmann, als Banker zukünftig sich dort intensiver drum kümmern, und zwar aus dem Blickwinkel der Familienunternehmen heraus. Da sind wir ja dann schon bei der Gretchenfrage Verantwortung und Einfluss. Das hat sich ja jetzt nun wesentlich unterschieden. Früher hatten Sie einen Verantwortung und Einfluss als Banker, und heute haben Sie, wenn es dann hochkommt, Verantwortung und Einfluss als Berater oder noch besser als Aufsichtsrat. Ja. Wie unterscheidet sich denn diese Verantwortung konkret, die Sie als Aufsichtsrat tragen, im Vergleich zu Ihrer früheren Verantwortung als Vorstandsvorsitzender einer Sparkasse?
Also wenn wir vom Aufsichtsrat ausgehen, dann habe ich ja als Aufsichtsrat oder hat ein Aufsichtsrat eine klar definierte Aufgabe, eine klar definierte Rolle. Es geht um Überwachung, Kontrolle, es geht um Strategien, wenn die zu entwickeln sind, aber es gibt klare Kommunikationswege, es gibt klare Verantwortlichkeiten, und im Endeffekt darf ich Widersprüchlichkeiten aufdecken, Plausibilitäten für mich selber ziehen, darf ich mir überlegen, geht das? Und wenn ich zu Ergebnis komme, da ist irgendwo ein Haken für mich, dann frage ich nach. Das ist eine andere Art des Agierens, zuhören, für mich selber werten. Und jetzt, nachdem ich ja auf der anderen Seite als verantwortlicher Vorstand auch war, weiß ich ja jetzt gerade bei meinem Mandat, wenn die Fragen kommen, wenn die Fragen beantwortet werden, wie transparent oder wie offen oder wie klar die Position dann wirklich ist. Als Banker agiert man völlig anders. Ich muss mich da natürlich ein Stück weit zurückhalten. Ich kann mir mittlerweile erlauben, Fragen zu stellen, und überlege dann für mich selber, wie hätte ich sie beantwortet.
Haben Sie das Gefühl, dass Sie das lernen mussten, oder lag Ihnen das von Anfang an im Blut, sowohl während Ihrer Zeit als Banker als jetzt Ihrer Zeit als Aufsichtsrat?
Ich glaube, das ist sowohl als auch. Es gibt Situationen im Aufsichtsrat, wo ich mich zurücknehmen muss, bewusst, weil ich gerne dann schon das ein oder andere nochmal in die Überlegung mit reinbringe. Es gibt aber jetzt in der Beratung oder als Sparingspartner für Unternehmen durchaus Dinge, die geschätzt werden, wo ich natürlich auch nach vorne gehen kann und das auch tue.
Ja. Würden Sie als Aufsichtsrat in ein Unternehmen gehen, die als Hausbank Ihre alte Volksbank hat?
Da würde ich mir das wirklich sehr gut überlegen, weil ich glaube, es macht kein gutes Bild auf beiden Seiten. Sowohl bei meinem früheren Arbeitgeber, der Sparkasse Oberpfalz-Nord, als auch beim Unternehmen. Das wäre sicherlich nicht das Beste. Ich berate da gerne, ich bin da gerne als Coach an der Seite, wenn es um Lösungsthemen geht. Das passiert im Moment durchaus immer wieder und auch zum Wohl der Unternehmer. Aber aktiv in einen Aufsichtsrat, ich glaube, das wäre ein bisschen ambitioniert und ein bisschen gefährlicher für beide Seiten.
Kommen wir nochmal zurück zu Ihrem Rollenwechsel. Sie haben jetzt sehr nonchalant gesagt, ja, das war eigentlich immer schon in meinem Blut, das habe ich immer schon so gemacht und deswegen fiel mir das alles leicht. So richtig glauben tue ich das ja nicht. Da gab es doch bestimmt persönliche Herausforderungen, wo Sie jetzt vom Banker jetzt in den Beirat hineingekommen sind. Da geht es ja schon mal los, dass Ihnen die gesamten Assistenzfunktionen wahrscheinlich fehlen, die Sie vorher als Vorstandsvorsitzender hatten und jetzt als Beirat sie nicht mehr haben. Also was sind die größten Herausforderungen gewesen bei einem solchen Rollenwechsel?
Sie sprechen die Technik an, das Handwerkszeug, ja. Ich habe so manche Stunde damit verbracht, mich mit der IT weit intensiver auseinanderzusetzen als bisher. Weil bisher, wenn irgendwas nicht gelaufen ist, dann holt man sich die Fachleute und sagt, Leute, ich komme hier nicht weiter. Jetzt ist es natürlich bei mir der Fall, dass ich selber mich dann reinbeiße, reinfuchse und zu sagen, wie kann man das lösen? Das war sicher ein Lernprozess. Es ist aber auch ein Lernprozess umgekehrter Natur. Als Banker erfahren Sie Veränderungen, erfahren Sie die Dinge häufig als Letzter. Es sind viele Dinge schon passiert, es ist vieles am Laufen. Und sei es, dass man sich mit Verkauf oder sei es, dass man sich mit strukturellen Veränderungen befasst, da werden die Banker im Regelfall als Fremdkapitalgeber, und das Wort fremd ist da immanent, als Letzte informiert. Und das hat mich als Banker schon immer ein Stück weit bedrückt, dass ich nicht so intensiv an die Dinge rankam, auch an Familienstrukturen rangekommen bin, an Befindlichkeiten rangekommen bin, an Dinge, die zwischen Gesellschaften laufen, die innerhalb der Familie laufen oder nicht laufen. Oder wie sieht man sich mit der Nachfolge? Das sind Dinge, die kann man erst dann werten, kann man erst dann mitbegleiten, wenn man ein Stück weit aus dieser Fremdkapitalrolle draußen ist.
Ja, das glaube ich sofort, dass Sie heute leichter an die Individualinformationen kommen von dem Unternehmen, von den Familienmitgliedern, von den Geschäftsführern. Auf der anderen Seite gibt's ja, sage ich mal, die großen globalen Informationen. Jetzt haben Sie keinen Volkswirt mehr, der Ihnen mit neuen Trends und Tendenzen und Informationen versorgt. Kein Verband, der Sie mit solchen Sachen. Wie schaffen Sie das heute? Wie machen Sie das heute als Beirat, sich bei all diesen gerade geopolitischen Entwicklungen fit zu halten?
Also ich bin sehr achtsam, sehr aufmerksam, was die Medien anbelangt. Ich informiere mich laufend über diese aktuellen Dinge. Ich bin sehr, sehr neugierig, was strukturelle, regulatorische Veränderungen anbelangt, ob das DORA ist, ob das im ESG-Bereich ist, ob das sonstige Dinge sind. Vorhin hatte ich ja erwähnt im Vorspann, dass die Bankenaufsicht sich jetzt um die großen Naturkatastrophen bei den Häuslebauern sorgt, dass man da stärker darauf achten muss. All diese Dinge verfolge ich schon sehr aufmerksam. Ich gebe zu, es gibt Dinge, da habe ich mich bewusst informiert. Was muss ich wissen, wenn ich jetzt Aufsichtsrat, Beirat im Familienunternehmen bin? Für einen Banker in der Bank ist es noch leicht. Aber in die Familien, in die unternehmerische direkte Einflussnahme reingehen, da holt man sich, da habe ich mir Rat geholt von verschiedensten Themen. Directors Academy ist ein System, wo ich sehr, sehr viel gefunden habe, wo ich mich wirklich auch dann reingelesen habe und das so nebenbei, in Anführungszeichen, immer wieder aufgerufen habe.
Jetzt hätte ich ja gedacht, Sie geben als Antwort, dass Sie sich geopolitisch durch persönliche Reisen fit machen. Und deswegen sind Sie gerade in Katar, um zu sehen, wie das eine geopolitische Auswirkung hat. Aber schauen wir mal. Aber Sie haben zu Recht angesprochen, es ist so ein Stück weit ein Kulturwandel in den unterschiedlichen Organisationen und Bereichen. Und Familienunternehmen haben ja eine sehr spezifische Unternehmenskultur, sehr tief geprägt von der sogenannten Familienkultur, ein tief verwurzeltes Set aus Werten, Normen und Verhaltensweisen. Und da würde mich schon interessieren, Sie hatten das gerade schon angedeutet, aber dass wir das vielleicht nochmal vertiefen. Wie haben Sie sich hier angepasst und welche besonderen kulturellen Unterschiede haben Sie vielleicht wahrgenommen? Wie haben Sie diesen Kulturwandel im Konkreten erlebt?
Es geht um Vertrauen schaffen, es geht um Kommunikation, es geht um den Dialog. Und das kann ich als Begleiter, als Beirat in einer Familie deutlich anders. Ich kann wesentlich näher ran an die Menschen, an die Entscheider. Und da ist Zuhören, Nachfragen und achtsam auf Reaktionen achten geboten. Und das ist mir gut gelungen und ich komme dann an Dinge, die normalerweise ein Banker gar nicht erfährt. die Einschätzung der Mitgesellschafter untereinander, die Stärken, die Schwächen, die Einschätzung der Kinder, die Einschätzung der nächsten Generation. Manches Mal einfach mit der Hoffnung geprägt, es wird schon gut gehen. Manchmal auch mit der Konsequenz, Kunstgeschichte ist nicht das Wahre. Also diese Dinge, da kommt man wesentlich besser hin.
Das braucht aber, wie Sie gerade schon zu Recht gesagt haben, eine tiefe, ich nenne das immer Vertrauensbrücke, eine Vertrauensbrücke zwischen dem Beirat und dem Familienunternehmer, der ja in der Regel dann auch der Geschäftsführer ist. Und eine Brücke ist ja nichts anderes als ein Gebilde, was über Wasser verbindet, was unter Wasser schon verbunden ist. Das heißt, Sie können ja Vertrauen nur dann entwickeln, wenn Ihre Kultur der Kultur des Familienunternehmens ähnelt. Haben Sie denn schon mal die Situation erlebt, wo vielleicht die Familie sich selber nicht im Klaren darüber ist, was sie für eine Kultur hat? Sprich, zwei, drei unterschiedliche Familienstämme, Familienkrieg untereinander, das wird ins Unternehmen übertragen. Ich erinnere mich an einen meiner Gäste vor 2 Jahren, die Astrid Hamke, auch aus einem Familienunternehmen kommen, die gesagt hat, das größte Risiko eines Familienunternehmens, das ist die Familie selber. Also die konkrete Frage, haben Sie schon mal diese, sage ich mal, Krisen-Familiensituation erlebt?
Ja, die erlebe ich immer wieder. Dadurch, dass ich regional sehr, sehr tief verwurzelt war und bin, sehe ich ja Strukturen. Und jetzt aktuell habe ich ein Unternehmen, zwei tolle Typen als geschäftsführende Gesellschafter, im Sandkasten, beginnend groß geworden, mit Mitte 20 ein tolles Unternehmen, damals wirklich sehr, sehr mutig hochgezogen, heute beide 58 und wie das Leben so ist, beide haben unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Entwicklungen genommen. Und jetzt ist man gerade an einem Punkt, wo man sich überlegt, wohin geht die Reise. Einer will weitermachen, der andere will eventuell aussteigen. Außer der optimalen geschäftlichen Kommunikation läuft hier nicht mehr viel, obwohl man Sandkastenfreunde war. Und diese Dinge jetzt wieder in eine Harmonie zu bringen und einen strategischen Weg mit aufzuzeigen, geht nur, weil ich die Menschen 30 Jahre kenne und die Vertrauen zu mir haben. Ja. Ähnliche Situation mit einem Unternehmen mit 3 Brüdern in der 3. Generation jetzt geführt. Und da gibt es einfach unterschiedliche Strukturen, unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Herangehensweise, auch unterschiedliche mentale Fähigkeiten. Und jetzt kommt die nächste Generation und jeder dieser 3 Brüder versucht, seine Generation auch zu seine Kinder auch zu positionieren. Der Stress vorprogrammiert. Und da wäre sowas wie eine Familienverfassung, wie geht man miteinander um, welche Strukturen gibt man sich, zwingend geboten. Das ist hier nicht der Fall.
Ja, da sind wir bei dem Stichwort langfristige Perspektive, Herr Zitzmann. Das ist ja ein besonderer Faktor in einem Familienunternehmen. Manche benutzen ja bewusst das Stichwort Enkelfähigkeit. Das heißt, nicht nur das Unternehmen bis zur nächsten Generation zu bringen, sondern schon bereits eine Generation weiterzudenken in die Generation der Enkel hinein. Das ist ja auch ein Widerspruch zu einem Banker, weil in der Regel Kreditinstitute eher kurzfristiger denken, während Familienunternehmen, wie gesagt, hoffentlich, wenn sie sich mögen, langfristige Werte priorisieren. Wie haben Sie konkret diesen Unterschied in Ihrer neuen Rolle erlebt?
Also es ist Fakt, Unternehmer denken langfristig, denken in die nächste Generation. Es kommt zum Teil sogar noch der Hinweis aus der Vorunternehmergeneration, der Vorgängergeneration, ihr müsst dafür sorgen, dass meine Enkel oder die Urenkel dieses Unternehmen weiterführen können. Und viele treten wirklich mit dem Anspruch an, ich will es in die übernächste Generation, das ist mein Ziel, bringen. Aus meiner Sicht sollten aber hier auch eine klare Strategie dokumentiert sein, sollte man sich auch ehrlich machen, ehrlich miteinander umgehen, was man als Familie erwartet, was der jetzt agierende Unternehmer erwartet und wie es in die nächste Generation gehen könnte. Das wird zu wenig diskutiert, zu wenig Strategie entwickelt, zu wenig untereinander kommuniziert. So sehenden Auges ins Elend laufen, häufig.
Woran liegt das? Weil man es nicht kann, weil man nicht erfahren genug ist, in 5 bis 10 Jahresplänen mit Strategie denken, Szenario denken, oder weil man das nicht will, weil man sagt, es ist immer schon Jutti Jange, es wird auch in der Zukunft Jutti hin?
Haben es viele Unternehmer gelernt, in Strategien, in Szenarien, in Strukturen zu denken, oder sind die in der Vergangenheit ins operative Geschäft reingewandert und haben diese langen Zeitachsen zunächst ja gar nicht im Blick, haben vielleicht erst mit 55, 58 über die Nachfolge nachgedacht, obwohl es vielleicht opportun wäre, 10 Jahre früher anzufangen, Mitte 40 zu überlegen, wie es denn dann in den Generationen weitergeht. Es ist, glaube ich, wieder auch hier beides. Einerseits will man es nicht, kann man es nicht, schont man sich selber, will keinen Ärger. Andererseits hat man es vielleicht auch nicht gelernt, wurde nie abgefordert, nie konsequent angefragt.
Ja.
Weder von den Bankern noch von den Beratern.
Ja. Lassen Sie uns mal zu einer technischen Thematik kommen, die mir immer durch den Kopf geht in Ihrer Situation, das sogenannte Beziehungsgestaltung. Früher waren Sie Banker. Jetzt übertreibe ich mal, wenn Sie gepfiffen haben, kam der Unternehmer, hat die Füße zusammengeschlagen, hat Bericht erstattet, weil er ja was von Ihnen wollte. Das unterscheidet sich ja ein bisschen im Umgang mit den Stakeholdern, wenn ich Beirat bin, Aufsichtsrat bin, sowohl in dem Umgang mit der Familie, mit den Mitarbeitern, mit den Geschäftspartnern. Und vor 4 Wochen sagte Frau Dr. Susanne Höllinger, als mein Gast, als wir auch über Ähnliches sprachen, dass der Aufsichtsrat auch die Eigentümer führen muss. Also nicht nur den Geschäftsführer überwachen, beraten und kontrollieren muss, sondern auch den Eigentümer führen muss. Also meine Frage an Sie, Herr Zitzmann, wie hat sich denn Ihre Beziehungsarbeit wesentlich geändert?
Da ändert sich sehr viel, weil dieses Thema der Eigentümer oder diese Aufgabe begleitend als Sparringspartner, als Mensch, der Fragen stellt, der Fragen stellen kann und darf und soll, das hat sich deutlich verändert in der Art und Weise, wie man damit umgeht. Der Banker hat seine Checklisten, der Banker will seine Zahlen, der will sein Ergebnis, der will auch den Profit und das Ergebnis des Unternehmens, ganz klar. Aber der Aufsichtsrat und Beirat geht für mich viel, viel weiter. Es ist notwendig, in den Dialog zu treten. Und da gebe ich Frau Höllinger, Frau Dr. Höllinger absolut recht. Man muss mit den Eigentümern sprechen. Man darf sich zwar nicht anmaßen, hier die Geschäftsführung zu übernehmen, aber als Dialog, im Dialog bleiben, im Gespräch bleiben, die Dinge ansprechen, mitnehmen, mitgeben. Ich glaube, das ist unabdingbar. Und das kommt man nicht rum.
Ja, das heißt, viel sprechen, sagen Sie, viel miteinander reden. Das bedeutet aber auch, dass viel Arbeit des Beirats außerhalb der Sitzungen stattfinden muss. Weil solche Gespräche sind ja eher 4-Augen-Gespräche und die finden ja nicht in Gremiumsitzungen oder so etwas statt. Haben Sie da schon so einen Erfahrungswert, wo Sie sagen, ich muss 50% in Gremiensitzungen meine Leistung und meine Verantwortlichkeiten nachkommen und 50% außerhalb? Was ist so Ihr Erfahrungswert?
Ich glaube, das geht sogar noch ein Stück weit höher, wenn man in ein Mandat reingeht. Ich brauche ja die Strukturen, ich brauche ja die Erkenntnisse, was läuft bei wem, wie schätzt der eine das Unternehmen ein, wie schätzt der andere Geschäftsführer das Unternehmen ein, wie ist die Gesamtstruktur. Da brauche ich ein Gefühl dafür. Und ich glaube, dass es zumindest am Anfang der ersten Zeit nicht nur die Gremiensitzungen allein reichen hier nicht. Ich brauche da Hintergrundgespräche. Ich mache es auch so, dass ich mich dann, wenn ich das Eindruck kriege für mich, da muss ich Dinge hinterfragen, mir einzelne Themen vornehmen in einzelnen Gesprächen. Da gibt es immer Anlässe, sich im Dialog zu befinden. Und das darf zwar nicht dazu führen, dass man die Dinge gegeneinander ausspielt, aber intern werten und nach vorne bringen, das, glaube ich, ist die hohe Kunst dabei. Da geht wesentlich mehr Zeit für Interaktion außerhalb der Gremiensitzungen verloren.
Ja, das bedeutet aber auch, dass man natürlich eine klare Kommunikationsstrategie haben muss und Regelungen, weil selbst wenn Sie nur ein dreiköpfiger Beirat sind, kann ja nicht jeder Vogel wild mit jedem irgendwie Gespräche führen, sondern das muss ja untereinander auch abgestimmt sein, man muss sich austauschen etc. etc. Komme ich nochmal zurück auf meine Frage, wie viel Prozent macht das von der Gesamtleistung eines Beirats?
Ich würde jetzt momentan, wenn ich reingehe, mit 70-60% dieser Tätigkeit ausgehen, was sich dann sicherlich ein Stück weit vermindert, wenn die Aufgaben, die Strukturen klar sind, wenn man weiß im Beirat, wer übernimmt welche Funktion, welche Aufgabe, für welche Spezialgebiete, sei es Digitalisierung, sei es Innovationen, sei es IT oder was auch immer, dass man sich dann darauf beschränkt und auch die entsprechenden Dinge dann ineinander kommuniziert. Also Beirat ist darf nicht oder sollte nicht nur die Freundschaft der Vergangenheit beinhalten, sondern muss auch einen Dialog beinhalten und auch innerhalb des Beirates braucht es klare Strukturen, klare Kompetenz, Zuordnung, ob es Rechnunglegung ist oder Risikomanagement oder was auch immer.
Ich meine, 60-70% ist eine Menge, weil wenn ich mir jetzt schaue, normalerweise 4 Regeltermine, das sind 4 Tage, ein Tag Vorbereitung, ein Tag Nachbereitung sind 12 Tage. Und jetzt kommen da nochmal 60% obendrauf für diese Gespräche. Ich glaube, da sind gerade Newcomer doch sehr überrascht über den erforderlichen zeitlichen Aufwand, den sie für die Gremiumsarbeit brauchen. Lassen Sie uns mal Sie hatten das vorhin schon angedeutet, über bisherige Erfahrung und die fachliche Kompetenz reden. Logisch, dass Sie finanzielle Expertise en masse haben als Banker, wenn nicht Sie, wer dann? Und Ihr Netzwerk in der Finanzbranche ist sicher ein wesentlicher Grund, warum Sie das ein oder andere Mal berufen werden zum Aufsichtsrat und Beirat. Aber wie Sie vorhin schon angedeutet haben, ist Bankerwissen nicht identisch mit Beirats- und Aufsichtsratswissen. Da gibt es Schnittmengen, die müssen nachgearbeitet werden und ausgefüllt werden. Und demzufolge fange ich mal positiv an. Welche Aspekte Ihrer Erfahrung, fachlichen Aspekte Ihrer Erfahrung als Banker, haben Ihnen besonders in Ihrer Rolle als Beirat geholfen? Und wo mussten Sie neue Kompetenz aufbauen? Fangen wir mal an. Welche finanziellen Expertisen haben Ihnen besonders geholfen?
Ich bin in meiner beruflichen Entwicklung sehr viel mit Sanierungs- und Restrukturierungsengagements in Verbindung gewesen. Das kommt mir natürlich heute ein Stück weit zugute in unruhigen Zeiten. Des Weiteren bin ich auch für Innovationen, für digitale Entwicklungen, für neue Möglichkeiten aufgeschlossen. Auch das ist für mich kein Thema. Regulatorik im weitesten Sinn. ESG, ja, es ist täglich Brot gewesen, es ist auch jetzt wieder wiederkehrende Geschichte. Also das sind auch Dinge, wo ich sage, da macht mir niemand was vor. Und wenn es darum geht, dem Unternehmen dabei zu helfen, eine Struktur zu verändern, das war oft tägliches Brot, weil ich war Sanierungsüberwachungsvorstand und ich hatte durchaus in der ersten Dekade dieses Jahrtausends eine sehr ambitionierte Situation in der Sparkasse.
Ja. Und wo mussten Sie konkret neue Expertise und Kompetenzen aufbauen?
Einerseits mit Umgang mit der digitalen Welt, in der Technik selber. Wie komme ich mit meinem PC, mit den Programmen klar? Logisch. Was aber auch für mich wichtig war, und diese Frage habe ich mir zu Beginn gestellt, und ich hatte vorhin Directors Academy erwähnt. Ich habe mich ganz bewusst mit den Modulen auseinandergesetzt. Will ich das? Bevor ich mich gemeldet habe, bevor ich Ja sage zu solchen Aktivitäten, kommt ja mal der strategische Punkt. Kann ich das mit meiner Charakteristik? Will ich das überhaupt mit meiner Charakteristik? Komme ich in der neuen Welt klar? Bin ich so menschenorientiert, unternehmensorientiert? Oder will ich einfach in der neuen Zeit Qualität Freiheit, Ruhe, Reisen oder will ich ausbalanciert Aktivitäten und will ich weiter dabei sein. Ja. Das Zweite war für mich wichtig und dann kommt natürlich die Qualifikation und dann geht es dann schon darum, dass ich bestimmte Dinge wie Unternehmensstrategien, Familiengovernance, Vermögensgovernance, die Sachen mir wirklich mal sehr detailliert angesehen habe und mit Respekt viele Dinge gefunden habe, wo ich mir dachte, okay, hätte dir vielleicht vor 20 Jahren, wenn es sowas gegeben hätte, auch gut getan als Ratgeber für Unternehmen. Mhm.
Nachgefragt, wie haben Sie es konkret gemacht, zum Beispiel mit diesen Themen wie Vertrieb, Marketing, Produktionstechnik?
Marketing war über weite Strecken bereits bei der Sparkasse dabei. Hier suche ich natürlich auch den Dialog mit entsprechenden Menschen, genauso wie im Bereich Vertrieb. Und ich mache mich da schlau, konkret, auch in den einzelnen Workshops, in den Blogs. Directors Academy, Weismann E-Learning ist ja ganz speziell auf Familienunternehmen ausgerichtet und auch da bin ich dabei und da habe ich mich auch zertifiziert, um diese Dinge wirklich nochmal mir anzueignen.
Gibt es irgendwas Besonderes für das laufende Kalenderjahr 2025 für Ihre persönliche Fort- und Weiterbildung, wo Sie sagen, also, das habe ich mir jetzt vorgenommen für dieses Jahr?
Also für dieses Jahr habe ich mir durchaus einiges vorgenommen. Ich möchte wirklich nochmal das Thema KI-Nachhaltigkeit mir wirklich jetzt nochmal aktuell reinziehen. Ich werde auch mir HR nochmal ein Stück weit anschauen, Human Resources. Ich suche mir aber auch auf der psychologischen Seite ein Stück weit eine neue Quelle oder wieder eine Quelle, um mit dem Thema Kommunikation, dem Thema Interaktion, wie darf ich Menschen einschätzen, wie kann ich Reaktionen verstehen, wo ist eine Baseline von Menschen, wie wirkt das Ganze auf mich und auf was muss ich achten. Also auch mehr diese kommunikativ-emotionale Seite werde ich mir sicherlich auch in diesem Jahr wieder einiges
Ja, ist interessant. Da gibt's nicht viele, die sich das auf die Agenda geschrieben haben. Und da bin ich sofort bei Ihnen. Ich finde das ganz toll. Da gibt's ja einen großen Vorreiter in Deutschland, den Benjamin Schorn. Der macht separate Kurse für Psychologie und Aufsichtsrat und all solche Dinge. Und zwar mit dem Schwerpunkt, wie erkenne ich die Lügner und Betrüger in meinem Umfeld, um da rechtzeitig meine Konsequenzen rauszuziehen. Aber lassen Sie uns nochmal zurückzukommen auf einen Ihrer, wie heißt das so schön, Assets, zu Ihrer finanziellen Perspektive und Ihren finanziellen Fähigkeiten. In der Vergangenheit war es ja oft so, dass die Altersversorgung von aktiven Gesellschaftern, aber auch der nicht in der Geschäftsleitung aktiven Mitgesellschaftern eines Familienunternehmens gelegentlich unzulänglich ausgestaltet war. Und da würde mich interessieren, da haben Sie sicher einen guten Überblick, wie ist denn das heute? Was raten Sie konkret Eigentümern von Familienunternehmen bezüglich deren eigenen Alterssicherung und Altersversorgung?
Also ist rudimentär ausgeprägt, ist oft gelinde gesagt. Auch hier gibt es zwar Fortschritte, es gibt die BAV, die Gesellschafter werden mit entsprechenden Versorgungsverträgen ausgestattet. Aber es ist nach wie vor ein großes Thema, dass sich die Familie oder die Unternehmer, die Gesellschafter, die Familiengesellschafter nicht bewusst machen, von was sie irgendwann leben wollen und wie man das letztlich auch in einer offenen, klaren Kommunikation mit den Fremdkapitalgebern transportiert, arrangiert. Und hier ist es häufig dann einfach diametral. Ein Banker wird immer versuchen, alles, was an potenzieller Haftungsmasse kriegt, sich zu holen. Ja. Aber die Fragen stellen sich ja dann, wenn man strukturiert rangeht, was braucht wer? Wie kann man das absichern? Man muss eine Bestandsaufnahme machen, man muss über Risikofreudigkeit nachdenken, man muss über Stiftungsmöglichkeiten, über Vermögensübertragungen, entgeltlich, unentgeltlich nachdenken. Man muss viele Dinge abwägen. Und da muss man sich, und das ist nach wie vor sehr schwach ausgeprägt, man muss sich hinsetzen, man muss diese Dinge innerhalb der Familien analysieren, wer ist von was abhängig, was darf keinesfalls sein. Und dann gehört aber für mich eines dazu, und das habe ich wiederum als Banker auch ein Stück weit vermisst. Dass man klar kommuniziert, was als Haftungsmasse, was als Risikomasse gehen kann und was nicht gehen kann.
Ja, ich meine, meiner Meinung nach ist ja das bei vielen ein ganz großes Denkfehler im Kopf. Die sagen, meine Altersversorgung ist, wenn ich nicht mehr will, verkaufe ich mein Unternehmen. Und wir lesen dauernd in der Zeitung, dass Tausende von kleinen, insbesondere kleinen KMUs, gar keine Käufer finden, gar keine Nachfolger finden. Ich denke an größere Handwerksbetriebe und etc. etc. Und wenn ich keinen Käufer habe, kann ich nichts verkaufen und dann habe ich auch keine Altersversorgung. Und ich glaube, das ist einer der wesentlichen Punkte, um die sich auch ein Beirat und Aufsichtsrat in einem Familienunternehmer kümmern muss. Und dann sind wir wieder bei der Aussage von vorhin, auch Eigentümer müssen geführt werden durch Aufsichtsrat und Beirat. Risiko haben Sie gerade gesprochen, das ist jetzt das persönliche Risiko der Eigentümer und der Familienmitglieder, aber wir haben natürlich auch die Krise und das Risiko fürs Unternehmen als Ganzes und da will ich jetzt gar nicht in die allgemeine tägliche Polykrisendiskussion eingreifen, aber wir brauchen besondere Führungsqualitäten auch von Beirat und Aufsichtsrat und da stellt sich immer die Frage, und da gibt es unterschiedliche Meinungen, welche Rolle sollte denn der Aufsichtsrat in solchen Situationen übernehmen? Sie haben vorhin gesagt, Sie sind erfahrener Sanierungsberater und Sanierungscoach. Aber es ist natürlich, umso aktiver ich operative Verantwortung übernehme, umso intensiver untergrabe ich natürlich Position und Stellung des bestehenden Vorstands und des Geschäftsführers. Also demzufolge meine Frage, wie unterscheidet sich denn die Führungsrolle in Krisenzeiten für einen Beirat?
Ich glaube, wenn wir mal definieren, was ist die Krise? Die Krise ist doch, wenn die Unternehmensziele im Wesentlichen nicht mehr erreicht werden. Dann muss aus meiner Sicht ein Beirat sehr intensiv in der Kommunikation als Sparringspartner mit eingreifen. Er darf sich nicht auf diese 4 Sitzungen verlassen, die dann irgendwann, da ist ein Vierteljahr zu viel Zeit im Land. Also muss ich wesentlich intensiver kommunizieren, muss abfragen, muss mit, in Anführungszeichen, als Sparringspartner der Geschäftsführung agieren, muss die Fragen stellen, muss die Hinweise geben, muss aktiv werden. Notfalls muss ich mir überlegen, schafft diese bisherige Geschäftsleitung das Ganze oder ist es in einer Situation, wo man drüber nachdenken muss, Alternativen zu erwägen?
Ja. Das ist der Aufsichtsrat in einem Familienunternehmen. Das bringt mich natürlich zu der Frage, Krisensituationen gibt es ja bei Banken auch. Und jetzt wird ja gelegentlich den ganzen Volksbanken, Raiffeisenbanken und all diesen Instituten vorgeworfen, Sparkassen gehören auch dazu, dass das ja eigentlich eher ein Closed Job ist. Das heißt, da sind die Aufsichtsräte eigentlich vorher gesetzt aus einem bestimmten Topf heraus und haben gelegentlich ein Defizit an all dem, was Sie gerade aufgeführt haben. Sehen Sie da eine Änderung? Öffnen sich diese Gremien für Experten von außen, für Spezialisten, für Krisenberater?
Darf ich da meine Sicht der Dinge, für mich persönlich, für meine Überzeugung, war eines wichtig. Je mehr Kompetenz ich in diesen Gremien habe, desto leichter, desto sicherer bin ich als verantwortlicher Geschäftsleiter. Das heißt, ich habe ein originäres Interesse daran, als Banker müsste ich haben, dass ich starke Persönlichkeiten, hohe Qualifikation in die Gremien bekomme. Und wenn es Alternativen gab, dann haben wir unter meiner Ägide sehr darauf geachtet, hohe Kompetenz, sei es im Rechnungslegungsbereich, sei es im juristischen Bereich, sei es im Beratenden oder auch in den Branchen reinzukriegen. Und auch da gibt es gerade, also die Erfahrung habe ich machen dürfen können, kann man Alternativen sich zurechtlegen und dann ist es leichter. Weil dann hat man mehr Verantwortung, mehr Möglichkeiten. Aber das ist aus meiner Sicht eine Sache, die man als Vorstand, als verantwortlicher Geschäftsleiter oder Geschäftsführer eines Unternehmens zwingend machen sollte.
Kommen wir zurück zu den Familienunternehmen. Sie haben vorhin die umfangreichen persönlichen und fachlichen Kompetenzen aufgeführt, die man haben muss als Beirat, um seinen Verantwortlichkeiten richtig nachzukommen. Jetzt wird ja oft in Familienunternehmen plötzlich tauchen Beiratsmitglieder auf, die kommen aus dem Familienumfeld. Meinetwegen die junge Generation, die zum Lernen kommt, etc. etc. Das heißt, meine konkrete Frage, dieser Spagat zwischen Tradition und Innovation, Innovation und Wandel ist ja auch manchmal eine sehr kritische Situation. Und vielleicht können Sie uns da noch den einen oder anderen Tipp geben, wie kann denn der Beirat bei diesem Wandel hin zu einer neuen, besseren, erfolgreicheren Innovation behilflich sein?
Ich glaube, Beiräte brauchen das Agieren als Team. Beiräte brauchen Menschen mit spezifischen Kenntnissen. Beiräte brauchen und Unternehmen brauchen eben Beiräte, wo Kompetenzen vorhanden sind, wo Kompetenz mitgebracht wird. Und bei allem Respekt vor Familien oder Freunden, wo man sich gut versteht oder wo man sagt, da soll eine junge Generation lernen, auch in Ordnung. Aber die Frage ist, was ist in Krisenzeiten oder in schwierigen Zeiten, wie wir es derzeit haben, können wir damit zufrieden sein als Unternehmer? Oder sollte sich ein Unternehmer kritische, konstruktive, kompetente Beiräte holen, vielleicht auch leisten, um weiterzukommen? Das ist doch der Kernpunkt dabei, Herr Ruther.
Ja. Oder mehrmals habe ich das schon gelesen, die Frage, gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Familienunternehmen, die eher national ausgerichtet sind und ihr Geschäft national machen, als Familienunternehmen, die international tätig sind? Haben Sie da aus Ihrer Praxis heraus Unterschiede beobachten können? Haben die nationalen eine bessere oder schlechtere Corporate Governance als die international ausgerichteten Familienunternehmen?
Die Corporate Governance ist bei international ausgerichteten Familienunternehmen ein Stück ausgeprägter. Und zwar deswegen, weil internationale Geschäftspartner sehr großen Wert, häufig sehr großen Wert darauf legen, dass diese internationalen Gepflogenheiten, auch was Corporate Governance, was Compliance anbelangt, viele, viele Dinge, dass die auch dokumentiert eingehalten sind. Also da ist ein Stück weit mehr Professionalität da. Ja. Und ich erlebe es dann bei lokalen oder regional agierenden Unternehmen, dass es da schon etwas, noch etwas hemdsärmlicher zugeht.
Ein anderer interessanter Aspekt ist, wie kommt eigentlich Unternehmen und Beirat zusammen? Will sagen, auf der einen Seite fordern wir ja immer, dass Neubesetzungen nicht mit dem 3F-Prinzip erfolgen, also nicht Neubesetzung aus Family, Friends and Fools, sondern Expertise, Sachkompetenz, das, was erforderlich ist für den Business, License of Business etc. etc. Auf der anderen Seite führt das natürlich dazu, dass neue Mitglieder im Beirat auch noch nicht diese Vertrauensbrücke haben können wie Family, Friends and Fools. Also die konkrete Frage aus dem Publikum, wie kommen Unternehmen und Beirat zusammen?
Es gibt ja beispielsweise bei der Directors Academy Ausschreibung von Mandaten und Interessensbekundungen, sodass also hier sowohl die Interessensbekundungen als auch die Mandate, die offen sind, die ausgeschrieben werden, auftauchen. Es ist sicherlich auch eine Möglichkeit, sich Gedanken, wenn man jetzt an kleinere Unternehmen denkt, sich mit den Gremien, Handelskammer, Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, was auch immer, ins Benehmen zu setzen und da um Rat zu fragen, wer denn aus Sicht dieser Gremien geeignet wäre. Das ist ein pragmatischer Weg im kleineren Bereich. Aber wenn es wirklich um national, regional, größere Unternehmen geht, wäre aus meiner Sicht eine richtige Ausschreibung, Und da kann ich ja immer noch auf lokale oder regionale Größen zugehen, wenn da sich jemand meldet. Aber ich glaube schon, dass man diese Dinge stärker in die Öffentlichkeit bringen muss und vor allem auch dann klar darlegen kann, was man erwartet.
Ja, und man kann einfach besser, man kann besser auswählen, und man kann auch mit der einen oder anderen Person natürlich vorher schon Gespräche führen auf dem Wege des Onboardings, um festzustellen, kann ich mit dieser Persönlichkeit eine Vertrauensbrücke bilden oder kann ich sie nicht bilden. Lassen Sie uns mal noch einen kurzen Aspekt auf das Gremium als Ganzes werfen. Wir haben jetzt immer über das einzelne Beiratsmitglied gesprochen, aber ein professionelles Beiratsgremium muss sich ja ständig weiterentwickeln, um wirksam zu führen. Das wissen wir alles. Welche konkreten Maßnahmen sehen Sie denn, um die Effizienz und die Führungsqualität in einem Beiratsgremium kontinuierlich zu erhöhen?
Die Grundsatzfrage ist, haben wir Spezialisten für einzelne Bereiche? Brauchen wir die? Für was brauchen wir jetzt im Moment Bereiche? Oder was müssen wir momentan verstärkt angehen? Also die Kompetenzfelder klar abgesteckt, und unter Umständen muss sich auch das Unternehmen überlegen, neue Kompetenz reinzuholen. Das Zweite, was ist, man braucht sicherlich auch einen internen Dialog. Man muss sich austauschen, auch außerhalb der offiziellen Strukturen. Und Sie haben vorhin angesprochen, 12 Tage mit Vor- und Nachbereitung. Und wenn wir dann sagen, 18 Tage, also rund 30 Tage, muss ich mir schon Zeit nehmen, auch um diesen internen Dialog zu führen, aufrechtzuerhalten und fürs Unternehmen zielgerichtet nach vorne zu bringen. Gehört für mich auch mit dazu. Ja. Also Kompetenzzuordnung, Kompetenzzuweisung oder Kompetenz mitbringen, genauer gesagt, und dann der Dialog im Gremium, um auf gleicher Höhe, mit gleicher Struktur agieren zu können.
Ja. Wobei das immer schwierig ist, wie viel Experten verträgt ein Gremium, weil es immer, glaube ich, einen gesunden Mix haben muss zwischen einer Universalerfahrung und einer Spezialerfahrung. Das hängt sicher auch von der Größe eines Gremiums ab. Wenn ich nur ein Gremium mit 3 Mitgliedern habe, da kann ich nicht viel Experten haben. Das ist schon leichter, wenn ich ein Gremium mit 10 oder 12 Personen habe. Da stellt sich dann aber die Frage, ist das Gremium dann auch arbeitsfähig und kommunikationsfähig etc. etc. Lassen Sie uns nochmal auf den Rollenwechsel zurückkommen. Wir sind schon fast am Ende. Jetzt sieht's mal, die Zeit rast dahin, sehe ich. Aber der Rollenwechsel interessiert mich nochmal, weil ich vermute, wir haben heute eine ganze Menge Banker, die zuhören und sagen sich, ach, das wäre geschickt, ich will auch mal Beirat werden. Und da ist dann die konkrete Frage, welche Tipps würden Sie jemandem geben, der einen ähnlichen Übergang von der Finanzwelt in eine beratende Funktion in einem Familienunternehmen?
Aus meiner Sicht sollte derjenige, diejenige überlegen, wie geht es nach meiner aktiven Zeit weiter? Wann befasse ich mich bereits damit? Lange oder länger vor dem Ausscheiden oder erst dann, wenn ich rausgehe? Kommt dieser berühmte Pensionsschock, wo ich dann in eine Starre verfalle, für Monate unter Umständen überhaupt nicht mehr rauskomme? Stelle ich mir mal zunächst auch die Frage, kann ich das überhaupt? Will ich das überhaupt? Oder bin ich so von mir überzeugt, dass außer meiner Meinung normalerweise, und das muss eine Selbstreflexion sein, dass außer meiner Meinung und meiner Einschätzung normalerweise nichts gilt? Bin ich so ehrlich mit mir, dass ich das aushalte? Und dann muss ich mir überlegen, kann ich diese gesamte Sache mit meiner Familie, mit meinen anderen Ambitionen, Freiheit, Termindruck ist weg, wie balanciere ich das aus? Kann ich das alles in die richtige Waagschale bringen? Will ich das? Es gibt viele, die sagen, nach dieser Zeit interessiert mich nichts mehr. Ich will Golf spielen, ich will reisen, ich will mir es gut gehen lassen. Für mich gehört aber auch dazu, zu überlegen, was kann ich mit meinem Wissen machen? Wo ist es sinnvoll weitergegeben? Was kann ich tun, um Wirtschaft weiterzubringen, Unternehmen weiterzubringen, Menschen weiterzubringen und zu helfen.
Ja, und das muss man rechtzeitig machen. Und dann muss man das rechtzeitig einleiten. Oder wenn man eine Selbstreflexion macht, möglichst vielleicht sogar noch mit einem Mentor, mit einem väterlichen Freund und einer mütterlichen Freundin, dass man zum Ergebnis kommt, ich will das vielleicht doch nicht, weil ich nicht die ganze Energie und Kraft und da hinein investieren will, etc., etc.
Ja, da gab es einen Menschen, der mir irgendwann, mittlerweile ist es 6 Jahre her oder 5 Jahre, die Frage gestellt hat, überleg bitte mal, wie lang willst du das noch machen? Es wäre für dich vielleicht interessanter, deine Dinge, deine Erfahrung anderweitig weiterzugeben. Und wenn man dann das Nachdenken anfängt, dann ist man noch lange Banker, aber mental bereitet man sich auf diese Dinge schon vor.
Ja, absolut, ja. Vielleicht noch eine Frage aus dem, oder eine Bemerkung ist das eigentlich, weil Sie das gerade schon erwähnt hatten. Haben Sie ein Gefühl, welche Kompetenzen im Moment am meisten bei Ihren Beiratskollegen und bei Ihnen nachgefragt wird? Weil die einen sagen, ja, man muss Digitalisierung, die anderen sagen ESG, die anderen sagen geopolitisches Risiko, die nächsten reden von KI. Also eine oder mehrmals wurde die Frage geäußert, welche Kompetenzen werden nach Ihrer Einschätzung bei Beiräten im Moment besonders nachgefragt?
Der gesunde Menschenverstand zuallererst. Dann aus meiner Sicht das Thema KI, Digitalisierung, weil damit ist einiges lösbar und wir kommen nicht umhin, uns dieser Thematik zu stellen. Dass wir dann in der Regulatorik bestimmte Friktionen erleben, ist leider so. Ich würde die Kompetenz auf Innovation, auf Strategie, was passiert gerade wo, wo sind die Megatrends, wer kann sich oder will ich mich damit befassen, das sind die Dinge, die wichtig sind. Dann eben künstliche Intelligenz, Digitalisierung und sicherlich auch dann Regulatorik, die Dinge, die uns einfach bewegen müssen. Aber dafür kann ich auch bereits KI einsetzen.
Ja. Das bedeutet für die jeweiligen Kandidatinnen und Kandidaten, sie sollten leidenschaftlich sein, sie sollten neugierig sein, sie sollten ein starker Verfechter von Long Life Learning sein, weil das alles erfordert nämlich Zeit, da, wie heißt es so schön, well prepared zu sein, wenn man seinen Aufgaben nachkommen will. Herr Zitzmann, wir sind kurz vor dem Ende, ich bin ganz verblüfft. Demzufolge haben wir noch Zeit für meine 2 klassischen Schlussfragen an meine Gäste. Die erste ist ganz einfach, gab es Ihrer Meinung nach einen positiven oder negativen Aufreger in den letzten Wochen in der deutschen Corporate Governance Landschaft?
Also wenn wir jetzt mal die ganzen politischen Dinge außen vor lassen, ich glaube, da haben wir Aufreger genügend gehabt. Mich hat fasziniert, mit welcher Klarheit die Frau Veronika Grimm, unsere Wirtschaftsweise, eine Situationsanalyse auf den Tisch gelegt hat mit den Worten, Deutschlands Gegner werden uns nicht mit Samthandschuhen anfassen. In diesem Artikel, in diesem Statement ist alles zusammengefasst, was für uns wichtig ist, mit was wir zu rechnen haben oder was auf uns zukommt, wenn sich nicht ein paar Punkte grundlegend ändern. Und ganz spannend fand ich die Diskussion, die ja ziemlich ambivalent geführt wurde, seitdem China mit DeepSeek eine KI-Plattform auf dem Tisch hat. Ja. Da haben sich Parameter völlig verschoben.
Ja. Also mich hat verwundert, letzten Sonntag, wie unser wohlbekanntes Familienunternehmen Volkswagen und Porsche Samstagabend, bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube, es war sogar Samstagabend, der Öffentlichkeit kundgetan hat, dass sie sich bei Porsche von 2 Vorständen trennen. Sie haben noch keine neuen, aber sie wissen ja schon, dass sie sich trennen wollen. Es ist für mich ein absolutes No-Go. Aber das ist halt Volkswagen und Porsche spezifisch, glaube ich. Und das andere, das ist schon 2-3 Wochen her, auch ähnlich, dass in der Öffentlichkeit diskutiert wird, dass der Herr Klei keinen Nachfolger findet, um als Aufsichtsratsvorsitzender bei Lufthansa in den Ruhestand gehen zu dürfen. Sachen, die eigentlich wir ja gewohnt sind, dass sie im stillen Kämmerlein vertraulich stattfinden, und wir in der Öffentlichkeit nur die Ergebnisse erfahren. und nicht den Beginn eines Prozesses oder die Schwierigkeiten eines Prozesses. Aber das ist ja das Schöne, dass immer dauernd irgendetwas passiert. Herr Zitzmann, wir kommen zum Ende und da brauche ich noch von Ihnen einen knackigen Schlusssatz, möglichst kurz, dass wir uns den noch merken können, wenn wir am Sonntag auf dem Sofa sitzen und uns an dieses tolle Gespräch von heute erinnern wollen. Was geben Sie unseren Zuschauern und Zuhörern und unseren Streamer und Streamerinnen mit fürs Wochenende?
Wer Menschen und Wirtschaft liebt, für den ist Aufsichtsrat Beirat eine wundervolle Sache, weiter, die Dinge weiterzubringen.
Ah, das ist jetzt nicht ein ganz kurzer Satz, aber wer Menschen liebt, ist der richtige Aufsichtsrat, könnte man es vielleicht zusammenfassen. Da bin ich sofort bei Ihnen. Wir sind alle mit Menschen umgeben und wer nicht dem 4M-Prinzip folgt, man muss Menschen mögen, ist fehl am Platze. Herr Zitzmann, recht herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch heute. Vielen Dank an Sie.
Vielen lieben Dank für das Interview und für die Gesprächsführung. Machen Sie es gut.
Und vielen Dank nicht nur an Herrn Zitzmann, sondern natürlich auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Hinweis auf ergänzendes Lesefutter zum Thema. Schauen Sie in die Kommentare von dem heutigen Chat rein. Schauen Sie auf die Directness Academy Homepage oder auf meine Homepage. Und denken Sie daran, Sie können nicht nur diesen Podcast nachhören, sondern zahlreiche andere 59 aus der Vergangenheit auch. Bleiben Sie bitte alle gesund und zuversichtlich. Wir sehen und hören uns wieder am 2. Donnerstag im März und zwar am 13. März um 17 Uhr dann mit dem Herrn Finanzminister Dr. Heiko Goye aus Mecklenburg-Vorpommern zum Thema vom dezentralen zum kooperativen Beteiligungsmanagement effiziente Aufsicht über öffentliche Beteiligungen und öffentliche Unternehmen. Danke für Ihr Verständnis, für Ihr Vertrauen. Schönen Abend. Wiederhören. Schönen Abend.
Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Es wäre großartig, wenn Sie diese Folge bewerten und unseren Podcast abonnieren. Wir freuen uns darauf, Sie bald wieder hier begrüßen zu dürfen. Ihre Directors Academy.